Buch Kapitel 13. Nie wieder Krieg. Der entscheidende Kampf mit Wahrheit und Liebe gegen Täuschung und Hass. Ewigen Frieden schaffen wir nur mit Interessenausgleich, aber nicht dadurch, dass wir unsere Interessen durchsetzen. Der US-Präsident Richard Nixon versprach dem damaligen saudi-arabischen König Faisal, wie wir in Kapitel 7, Fußnote 277, erfuhren: Eure Majestät, vertraut mir, dass ich Gerechtigkeit für die Palästinenser verwirklichen werde. Nixon musste wenig später, im August 1974, zurücktreten, während der König Saudi-Arabiens im März 1975 ermordet wurde. Auf Gerechtigkeit müssen die Palästinenser bis heute warten. Eine kollektive Bestrafung eines ganzen Volkes für die Schreckenstat von Hamas-Terroristen zeigt der Welt im Oktober 2023 eines: Der Krieg ist schrecklich, brutal, grausam und trifft Unschuldige auf beiden Seiten. Die Hassspirale wird seit Jahrzehnten fortgesetzt und gepflegt. Wer sie zu beenden sucht, wird aus dem Weg geräumt. Entweder muss er, wie Richard Nixon, sein Amt verlassen, oder aber er wird umgebracht. John F. Kennedy stellte sich diesen Mächten in den Weg und fand am 22. November 1963 als noch junger 46-jähriger Familienvater den Tod durch einen kaltblütigen, hinterhältigen Mordanschlag. Selbst ein US-Präsident kann von diesen Kräften aus dem Weg geräumt werden. Offiziell sind es in der Regel Einzeltäter. Die verschwörerischen Kräfte halten sich meist erfolgreich im Hintergrund. Zwei weitere Menschen träumen vom Frieden. Der Ministerpräsident Israels, Yitzhak Rabin, erhielt 1994 gemeinsam mit seinem damaligen Außenminister Shimon Peres und Yasser Arafat, dem langjährigen PLO-Chef und ersten Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, den Friedensnobelpreis. Um Arafats Tod im November 2004 ranken sich Spekulationen bis hin zu einer Vergiftung mit Polonium-210. Yitzhak Rabin wurde wie John F. Kennedy für jeden sichtbar am 4. November 1995 erschossen. Selbst der Ministerpräsident Israels konnte von seinen Sicherheitskräften nicht beschützt werden. Und dies zeigt jedem von uns, dass die Grenzen fließend sind und niemand sicher ist. In diesem Zusammenhang ist interessant, was der ebenfalls unter mysteriösen Umständen gestorbene Autor des Buchs Final Judgment, Michael Collins Piper, über den Sohn John F. Kennedys berichtete, der bei einem angeblichen Flugzeugunglück im Jahr 1999 ums Leben kam. Wir zitieren: John F. Kennedy Jr. erzürnte die israelische Lobby, als er in seiner Zeitschrift George Behauptung über die Beteiligung des israelischen Geheimdienstes am Mord an Rabin veröffentlichte. Kurz vor dem Tod von JFK Jr. erhielt der Autor von Final Judgment, Michael Collins Piper, einen anonymen, maschinengeschriebenen Brief, in dem Piper für seinen Mut gelobt wurde und in dem es hieß, der Autor des Briefs wisse, dass Pipers These richtig sei. Später fand Piper heraus, dass der maschinengeschriebene Absender auf dem Umschlag das Büro der Zeitschrift von JFK Jr. war. Darüber hinaus haben enge Freunde einer hochrangigen Persönlichkeit aus dem inneren Kreis des Weißen Hauses von JFK privat Pipers These von der Beteiligung des Mossad an der Ermordung von JFK gebilligt. Zitat Ende. Politiker, die dieses Buch bisher gelesen haben, werden es vermutlich mit der Angst zu tun bekommen. Viele wissen, was ihnen blüht, wenn sie aus der Reihe tanzen. Sie überschlagen sich in Solidaritätsbekundungen gegenüber den Zionisten. Der deutsche Bundespräsident von 2012 bis 2017, Joachim Gauck, unterstrich am 26. Oktober 2023 im ZDF, dass wir, selbst wenn die israelische Politik Fehler begeht, nicht aufhören werden, solidarisch zu sein. Die Bild-Zeitung kommentierte dies mit den Worten: Bedeutet, Deutschland wird quasi bedingungslos an der Seite Israels im Kampf gegen seine Hasser stehen. Zitat Ende. Bedingungslos dürfen wir niemandem folgen. Gerade wir Deutschen müssen doch aus der Geschichte gelernt haben. Oder etwa nicht? Nochmals sei auf einen wichtigen Artikel der israelischen Zeitung Haaretz verwiesen, die 1919 in Jerusalem gegründet wurde und damit älter als der Staat Israel ist, unter der Überschrift weder Israels noch Deutschlands abgleiten in den Faschismus, war zufällig, heißt es. Der zionistische Versuch, eine säkular-nationale Bewegung auf der Grundlage jüdischer Identität zu schaffen, konnte nicht umhin, eine religiös-messianische Komponente zu haben. Von da an war es unvermeidlich, dass sie rassistisch wurde. Zitat Ende. Selbst das Nachrichtenmagazin Der Spiegel schrieb im Jahr 2009 über den damaligen und heutigen israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu und seinen damaligen Gegenspieler, den iranischen Präsidenten Ahmadinejad, von 2005 bis 2013 Präsident des Irans. Ich zitiere: "Aber Zwillinge im Geiste sind sie, dieser Benjamin Netanyahu 59 und dieser Mahmoud Ahmadinejad 52. Und das festzustellen heißt keineswegs, sie moralisch gleichzusetzen. Beide seien gefangen in der Absolutheit ihres Anspruchs, beide besessen von ihrer höheren Berufung, beide überzeugt von einer messianischen Mission zu Ehren einer Religion, zur Rettung eines Volkes", schreibt Der Spiegel. Wer demzufolge verstehen will, was Irans Präsident und Israels Premier umtreibt, welche Überzeugungen ihre Politik leiten, müsse sich auf tief religiöse Konzepte einlassen, die Ahmadinejad wie Netanyahu prägen und die sie fast zwangsweise aufeinander prallen lassen. Das islamische Hakani, das jüdische Amalek. Zitat Ende. Dieses Buch hat gezeigt, wie Netanyahu und die Seinen denken. Der Spiegel stellt fest, dass der damalige iranische Präsident glaube, der 12. Imam im 9. Jahrhundert sei vom Erdboden verschwunden, weil ihn Allah, der Allmächtige, aus dem Verkehr zog, um die Menschen auf die Probe zu stellen. Dieser Mahdi aber werde, so der Spiegel, nach ihrer Auffassung wieder auf die Welt zurückkehren, ebenso wie Jesus, der allen Muslimen als bedeutender Vorprophet zum Siegel aller Propheten zu Mohammed gelte. Er werde ein Paradies schaffen für die Gläubigen, die Verdammnis bringen für die Frevler. Und er werde das erst tun, wir zitieren wörtlich, wenn die Welt durch eine Katharsis gegangen ist, durch einen alles durcheinander wirbelnden, riesigen, reinigenden Umsturz. Zitat Ende. Das alles erfährt man nicht in den Fernsehnachrichten zur Hauptsendezeit. Auch die Aufmacherartikel der großen Zeitung vermitteln dieses Wissen nicht, obgleich es so wichtig ist für uns alle und für die Friedenssicherung wäre. Kann und darf es deutsche Staatsräson sein, einem anderen Land bedingungslose Unterstützung zuzusichern? Vor allem einem Land, über das die israelische Zeitung das erwähnte schrieb und über dessen heutigen Regierungschef Netanyahu der Spiegel interessante Bemerkungen machte? Eben dieser Benjamin Netanyahu sagte am 28. Oktober 2023 nach dem Terrorangriff der Hamas laut Regierungspressemitteilung, ich zitiere: "Denkt daran, was Amalek euch angetan hat. Deuteronomium, Kapitel 25, Vers 17, wir erinnern uns und wir kämpfen." Zitat Ende. Im Alten Testament, auf das Netanyahu Bezug nahm, steht in Samuel, Kapitel 15, Vers 3, was die Juden mit den Amalekitern zu tun haben. Wir zitieren: "So zieh nun hin und schlage die Amalekiter und verbanne sie mit allem, was sie haben, schone ihrer nicht, sondern töte Mann und Weib, Kinder und Säuglinge, Ochsen und Schafe, Kamele und Esel." Zitat Ende. Restlos sollen sie getötet werden, und in der von Netanyahu erwähnten Bibelstelle ist zu lesen: "Wenn nun der Herr, dein Gott, dich vor allen deinen Feinden ringsrum zur Ruhe bringt im Lande, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt, es einzunehmen, so sollst du die Erinnerung an Amalek austilgen unter dem Himmel, das vergiss nicht." Zitat Ende. Hätte Netanyahu der Welt noch besser zeigen können, welche Kreise in Israel das Sagen haben? Der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt von 1974 bis 1982 sagte im Mai 1981 laut Spiegel: "Die deutsche Außenpolitik der 90er Jahre, meinte der Kanzler, dürfe nicht von Auschwitz überschattet werden." Helmut Schmidt löste 1981 einen heftigen Streit mit dem damaligen israelischen Ministerpräsidenten Begin aus. Im folgenden Jahr 1982 wurde er abgewählt. Jahrelang hatte Schmidt die Einladung der israelischen Regierung nicht angenommen und landete somit in all seinen Regierungsjahren niemals in Tel Aviv. Helmut Kohl, der am 1. Oktober 1982 Bundeskanzler wurde, und Helmut Schmidt aus dem Kanzleramt vertrieb, reiste bereits 1984 nach Israel. Es war nach Willy Brandts Besuch im Jahr 1973 die zweite Reise eines Bundeskanzlers nach Israel. Er sprach zwar damals in Israel von der Gnade der späten Geburt und trat laut Beobachtern damit in ein Fettnäpfchen. Kohl durfte jedoch bis 1998 Bundeskanzler bleiben. Und selbst die Deutsche Welle schrieb über ihn: "Kohl hat Israel vorangegeben." Angesichts der Erwähnung des Konzentrationslagers Auschwitz durch Helmut Schmidt sei das Buch Die Holocaust-Industrie nochmals hervorgehoben, das wir dem Juden Norman Finkelstein zu verdanken haben und aus dem im Kapitel 3 zitiert wurde. Erwähnen wir an dieser Stelle sein Werk Eine Nation auf dem Prüfstand, die Goldhaken-These und die historische Wahrheit. Dann schreibt dieser jüdische Professor scharfsinnig über das Buch Goldhakens, Hitlers willige Vollstrecker. Wir zitieren: Nehmen wir einmal an, Goldhakens Argument sei richtig, die Deutschen hätten die Juden über alle Maßen verabscheut und nichts Eiligeres zu tun gehabt, als Hitlers Aufforderung, alle Juden umzubringen, in die Tat umzusetzen. Aber gerade dann stellt sich die Frage, woher dieser Hass gegen die Juden kam. Eine Nation von Rassisten, die zum Völkermord bereit sind, ist nun nicht gerade etwas ganz und gar Selbstverständliches. Zitat Ende. Und Finkelstein fragt pointiert, wenn die Deutschen so fanatische Antisemiten waren, warum musste eine fanatisch antisemitische Bewegung dann auf eine Wirtschaftskrise warten, um an die Macht zu kommen? Zitat Ende. Das Buch Fremdbestimmt, Kapitel 5.2, zeigt die Folgen des Versailler Diktats, die Lebensmittelblockade Großbritanniens und seiner Kriegsverbündeten gegen das Deutsche Reich wurde nicht aufgehoben im November 1918 nach der deutschen Kapitulation. Sie endete erst mit der Unterwerfung der deutschen Regierung unter den Versailler Diktatfriedensvertrag. Die horrenden Reparationszahlungen führten dazu, dass das Deutsche Reich mit der höchsten Auslandsverschuldung aller Staaten in die Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1933 schlitterte. Hohe Schulden bei wegbrechenden Einnahmen sind gefährlich. Erst die gigantische Arbeitslosigkeit ermöglichte Hitler und seine Nazischergen, das Volk zu radikalisieren und zu verführen. Der russische Präsident Wladimir Putin schrieb 2020 in der US-Zeitschrift The National Interest einen Artikel mit der Überschrift 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs, gemeinsame Verantwortung vor Geschichte und Zukunft. Zitieren wir daraus. Ich erinnere noch einmal an offensichtliche Dinge. Die eigentlichen Ursachen des Zweiten Weltkriegs ergeben sich in vieler Hinsicht aus den Entscheidungen, die zu den Ergebnissen des Ersten Weltkriegs getroffen wurden. Der Vertrag von Versailles wurde für Deutschland zu einem Symbol tiefer Ungerechtigkeit. Tatsächlich ging es um das Ausrauben des Landes, das den westlichen Verbündeten riesige Reparationen zahlen musste, die seine Wirtschaft erschöpften. Der Oberbefehlshaber der alliierten Truppen, der französische Marschall Foch, charakterisierte Versailles prophetisch: Das ist kein Frieden, das ist ein Waffenstillstand für 20 Jahre. So zitierte Putin diesen Mann. Erwähnenswert ist laut Putin auch der zynische Satz des polnischen Botschafters in Deutschland, Josef Lipski, den er beim Gespräch mit Hitler am 20. September 1938 ausgesprochen hatte. Wir zitieren: Für die Lösung der jüdischen Frage werden wir, Polen, ihm ein schönes Denkmal in Warschau aufstellen. Zitat Ende. Die gesamten Ausführungen von Putin sind im Übrigen verlinkt. Wir müssen endlich beginnen, aus der Geschichte zu lernen. Die Geheimgesellschaften und Mächte, die die Französische Revolution 1789, die Russische Revolution 1917, den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg zu verantworten haben, scheinen heute mächtiger denn je zu sein. Was in der Ukraine seit 2014 und massiv verschärft seit dem 24. Februar 2022 geschieht, was seit dem 7. Oktober 2023 zuerst in Israel und dann im Gazastreifen an Tod und Elend zu beklagen ist, muss doch uns allen die Augen öffnen. Die in diesem Schlusskapitel zitierten Ausführungen der Haaretz und des Spiegels müssen ein Weckruf sein. Wir alle, ob Christen, Juden, Muslime oder Atheisten, müssen gemeinsam für den Frieden, unsere Freiheit und die Wahrheit eintreten. Oder soll dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg eine dritte Urkatastrophe folgen? Bereits am Ende des Kapitels 4 stellte der Verfasser dieser Zeilen fest: Die Ermordung John F. Kennedys zeigt uns, wie schnell ein Hoffnungsträger der Menschen ausgeschaltet werden kann. Einzelne Menschen werden nicht unsere Retter sein, sondern nur die Masse. Wir brauchen eine Rückbesinnung auf die Grabrede des Perikles. Wir brauchen die Masse im Kampf gegen Geheimgesellschaften und Verschwörungen. Wenn die Masse ihre Macht nicht erkennt, werden wir keine bessere Welt schaffen. Dafür bedarf es keiner neuen Führer. Wohin die Deutschen der Führer brachte, haben unsere Vorfahren leidvoll erfahren. Das Heil geht nicht von einem neuen Führer aus, sondern nur von der Masse. Dieses Buch ist ein Appell an die Menschheitsfamilie, an alle Christen, Juden, Muslime und alle anderen Menschen, die den sogenannten Abrahamsreligion nicht zu folgen bereit sind. verfluchen wir weder andere Völker noch Religion. Der Gott, der angeblich diese Flüche über andere verhängt, die ihm nicht folgen, kann kein Friedensstifter sein. Wie kann er der vermeintliche Vater von Jesus Christus sein? Diese Frage sollte sich jeder Mensch auf Erden stellen. Jesus Christus stellte die Nächstenliebe und selbst die Feindesliebe als zentrale Botschaften in den Raum. Er wandte sich an Kranke und Entrechtete. Er kannte keine Rassenunterschiede und sandte die Liebe in die Welt. Über den Babel-Bibelstreit und die Aussagen von Friedrich Delitzsch hat dieses Buch im Kapitel 9 berichtet. Seine Pauschalurteile über Juden und das Judentum müssen wir wie jede Pauschalierung und Gleichmacherei ablehnen. Dies gilt jedoch auch für andere Völker und Religionen gegenüber uns und anderen. Jeder Leser dieses Buches dürfte wissen, wer gemeint ist. Der aus einer katholischen Familie stammende Antoine de Saint-Exupéry schrieb unter anderem das Buch »Der kleine Prinz« und starb viel zu früh durch einen Flugzeugabsturz im Juli 1944 während und durch den Zweiten Weltkrieg. Diejenigen, die uns heute regieren, die für die Unwahrheiten in Medien und Politik über unsere Geschichte und Gegenwart verantwortlich sind, haben eine große Angst vor einem Kulissenriss, vor einer Entschleierung. Der Verfasser dieser Zahlen nahm am 1. August 2020 an der ersten Riesendemonstration für die Freiheit der Menschen, für die Selbstbestimmung und gegen die mit der Corona-Pandemie begründeten Grundrechtseinschränkungen teil. Laut Tagesschau waren es nur 20.000 Teilnehmer, aber jeder, der damals zugegen war, erkannte die Unwahrhaftigkeit der Berichterstattung. Es war mit Sicherheit eine sechsstellige Zahl von freiheitsliebenden Demonstranten. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel schrieb damals: Der Hauptredner der Kundgebung, Thorsten Schulte, bediente das übliche Populistenvokabular. Er zitierte Tacitus und sprach von zu vielen Gesetzen und Fremdbestimmung. Er nahm Bezug auf die erste Montagsdemo in Leipzig 1989. Da habe fast niemand geglaubt, dass kurze Zeit später die Wiedervereinigung komme. Dann wurde er kitschig und hielt das Buch Der kleine Prinz hoch. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Die Demonstranten nannte er Kinder des Lichts. Zitat Ende. Das Zitat lautet korrekt. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Die gesamte Rede, einschließlich des Teils, der durch die Intervention der Polizei nicht gehalten werden konnte, ist in der Fußnote verlinkt. Am Ende der Rede sollte eine Massenbewegung für Volksentscheide, für direkte Demokratie ausgerufen werden. Diejenigen, die uns regieren, die uns mit Hass und Hetze in Kriege treiben und zu spalten versuchen, haben Angst genau davor, dass wir alle unsere Herzen zum Sehen benutzen. Als mir die Ehefrau meines jüdischen Freundes, den ich seit 2005 kenne und in dessen Hotels ich viele Jahre kostenlos übernachten durfte, die in Kapitel 3 berichteten Erlebnisse in Libyen während des Sechstagekriegs Israels gegen die arabischen Nachbarstaaten im Jahr 1967 schilderte, war ich traurig und nachdenklich. Wenn ich sehe, was im Oktober 2023 Schreckliches in Israel und im Gazastreifen geschah, schmerzt mein Herz. Kinder sterben auf beiden Seiten eines Krieges und wahrlich, sie sind unschuldig, welcher Kriegspartei sie auch immer angehören mögen. Wenn wir unsere Herzen zum Sehen benutzen, werden wir die Lügen und Täuschungen, die Kriegstreibereien und Angsterzeugungen zum Gefügigmachen der Menschen durchschauen. Wir werden damit die Grundlage für eine gerechte, freie und wahrhaftige Welt gemeinsam über Religions- und Staatengrenzen hinaus schaffen. Rund um den Globus wappnen sich die Zentralbanken für die Einführung digitaler Währungen. Sie werden uns als großer technologischer Fortschritt verkauft und dienen doch nur der totalen Kontrolle. Eine Welt ohne Bargeld wird von Finanzministern wegen der völligen Transparenz der Steuerpflichtigen, von den Innenministern zur Terrorbekämpfung, von den Zentralbanken zur Durchsetzung von Negativzinsen und von der Finanzindustrie zum Geschäftemachen bevorzugt. Am Ende steht der gläserne Bürger. Bedenken wir dann, was geschieht, wenn Journalisten oder Verfassungsschützer in Deutschland Regierungskritiker bei Banken und Vermietern anschwärzen. China ist ein Vorreiter bei der völligen Knebelung der Menschen. Denken wir nur an das Sozialkreditsystem. Wer die Regierung zu kritisieren wagt, dessen Kinder dürfen beispielsweise dann nicht mehr in die nächstgelegene Schule, sondern nur in eine weit entfernte. So werden Menschen eingeschüchtert und Wohlverhalten im Sinne der Staatslenker gefördert. Aber die deutsche Ampel-Bundesregierung unter Olaf Scholz scheint zu China aufschließen zu wollen. Im Oktober 2023 veröffentlichte die Süddeutsche Zeitung einen Bericht unter der Überschrift Lizenz zum Anschwärzen. Demnach sollen Agenten des Bundesamts für Verfassungsschutz nach einem neuen Gesetzentwurf der deutschen Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, mehr Befugnisse erhalten. Agenten sollen demzufolge künftig Privatpersonen heimlich zuflüstern dürfen, wenn ein Extremismusverdacht über eine Person besteht, die in einem Verhältnis zu der angesprochenen Person steht. Beispielsweise könnte einem Vermieter eine Information übermittelt werden, wenn ein Mietinteressent verdächtig und unter Extremismusverdacht stehe. Auch Lehrer oder Sporttrainer könnten dem Bericht zufolge zukünftig vom Verfassungsschutz angesprochen werden, solange es der Deradikalisierung diene oder dabei helfe, das Gefährdungspotenzial zu reduzieren. Bankkonten sind bereits heute bedroht, oft werden Banken von sogenannten Journalisten oder Organisationen über Kunden informiert, denen wenig später eine Kündigung der Geschäftsverbindung ins Haus flattert. Die Demokratie war nie so bedroht seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland wie heute. Ein Klima der Angst schränkt die Meinungsfreiheit ein und dies scheint gewollt zu sein, denn das heutige System braucht immer mehr Unwahrheit und Einschüchterung zum Überleben. Das Kapitel 5 öffnete die Augen über die Hintergrundmächte, die eine Weltregierung, eine pyramidale Weltordnung anstreben. Eine solche Weltregierung würde von Anfang an den Keim des Totalitarismus in sich tragen. Die Mächte, die im Geheimen agieren, lenken und steuern, müssen im Interesse des weltweiten Friedens, unserer Freiheit und der Wahrheit offengelegt werden. Ein ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsschutzes behauptete gegenüber dem Verfasser dieser Zeilen und dem Sprecher dieses Hörbuchs, er habe sich in seiner Amtszeit nicht mit der Freimaurerei beschäftigt. Wenn die stimmt, wäre es höchst bedenklich. Die Freimaurer sind weder harmlos noch moralisch und ethisch mit dem richtigen Kompass versehen. Ohne eine Massenbewegung für Volksentscheide, für direkte Demokratie, wird sich nichts zum Besseren ändern. Die selbsternannten Eliten können nur mit Volksabstimmungen gestoppt werden. ARD und ZDF in Deutschland haben sich in den letzten Jahren immer mehr zu Propagandainstrumenten der Mächtigen entwickelt. Von ausgewogener und objektiver Berichterstattung waren wir in der deutschen Nachkriegsgeschichte vermutlich kaum so entfernt wie heute. Wie wäre es mit einem ersten Volksentscheid zur Abschaffung der GEZ-Gebühr in Deutschland? Das Lied von Reinhard May, Sei wachsam, sollte uns mahnen und inspirieren. Lassen wir den Refrain auf uns wirken. Sei wachsam, präg dir die Worte ein. Sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Ohne Weltwirtschaftskrise wäre Hitler niemals an die Macht gekommen. Mein Buch Fremdbestimmt hat vieles wieder ans Tageslicht geholt. Denken wir nur an das Tagebuch des US-Botschafters William Dott in Berlin von 1933 bis Ende 1937 und seine Enthüllung. Meine Sorge ist, dass eine große Krise bewusst herbeigeführt wird, um die Menschen gefügig zu machen und eine Weltregierung zu errichten. Allein die weltweite Vorbereitung der Einführung von digitalen Währungen oder die Pläne der Weltgesundheitsorganisation, Stichwort Pandemievertrag, müssen unsere Alarmglocken schrillen lassen. Selbst das angeblich für Wahrheit und Fakten stehende Korrektiv.org stellt fest, Wolfgang Schäuble habe am 5. September 2011 gesagt, ich zitiere, weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Zitat Ende. Schäuble, langjähriger Bundestagspräsident und Bundesminister unter Angela Merkel, sagte am 20. August 2020, zitiere, wir können die Wirtschafts- und Finanzunion, die wir politisch bisher nicht zustande gebracht haben, jetzt hinbekommen. Ich will die Pandemie nicht verharmlosen, wenn ich feststelle, große Krisen sind große Chancen. Zitat Ende. Vergessen wir nicht, was der Spiegel uns über Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionspräsident von 2014 bis 2019 berichtete. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Zitat Ende. Beide, Schäuble und Juncker, dürften von den Inhalten der Kapitel 4, 5, 6 und 7 dieses Buches höchstens Bruchstücke kennen. Es gibt Puppenspieler und Marionetten. Unsere Spitzenpolitiker sind eher Werkzeuge als wirkliche Macher. Sie werden, wie wir, gelenkt und gesteuert. Hinter ihnen agieren Mächte, die über Generationen denken und somit sehr langfristig planen. Benutzen wir alle unsere Herzen zum Sehen für eine gerechte, friedliche und freie Welt. Die Veränderung beginnt in jedem von uns. Warten wir also nicht. Schlagen wir am Ende dieses Buches eine Brücke zum Anfang dieses Schlusskapitels und dem ewigen Frieden, den wir nur durch Interessenausgleich erreichen. In einem Beitrag im ZDF-Heute-Journal vom 24. Oktober 2023 hatte Dunja Hayali einen der wenigen Lichtblicke und stellte in der Anmoderation Folgendes fest. Erstens, auch während eines Krieges kann verhandelt werden, wenn man denn will. Zweitens, trenne Religion von allem anderen oder grundsätzlicher ausgedrückt, verhandle nicht über Werte, sondern Interessen. Drittens, wenn du eine Lösung hast, dann zieh einen Schlussstrich, setze also alles auf Null und schau nicht mehr zurück. Grob gesagt haben diese drei Punkte genau heute vor 375 Jahren den 30-jährigen Krieg beendet und den Westfälischen Frieden gebracht. Ein kleines Wunder waren doch vier große europäische Kriege unlösbar miteinander verflochten. Mit dem Frieden wurde auch der Grundstein für ein ziemlich modernes Prinzip gelegt. Die Gleichberechtigung souveräner Staaten, unabhängig von ihrer Macht und Größe. Und so wurde der Westfälische Frieden bis zum Ende des 18. Jahrhunderts immer wieder als Referenz für nachfolgende Friedensschlüsse herangezogen. Vielleicht auch eine Referenz für heute? Zitat Ende. Diese Frage stellte diese Moderatorin im ZDF. Den Krieg in der Ukraine beenden wir im Jahre 2024 nicht, indem die Ukraine den letzten russischen Soldaten aus dem Land vertreiben will und die Ukraine der Russischen Föderation die Krim-Halbinsel nehmen will. Die Zeitung Foreign Affairs ist das Journal der höchst einflussreichen US-Denkfabrik Council on Foreign Relations. Der Council on Foreign Relations, CFR, der Rat für Auswärtige Beziehungen der USA, ein amerikanisches Studienzentrum zu außenpolitischen Themen mit Sitz in New York, wurde am 29. Juli 1921 von Colonel Edward Mandel House, dem Berater des US-Präsidenten Woodrow Wilson, ins Leben gerufen. Dies geschah gemeinsam mit Paul Moritz Warburg, der, wie im Buch erwähnt, ganz wesentlichen Einfluss auf die Gründung der US-Notenbank Federal Reserve hatte. Der CFR erklärte ganz offen sein Ziel, die Nationalstaaten zugunsten einer Weltregierung abzuschaffen. Selbst der Spiegel schrieb am 8. Dezember 1975, wir zitieren, 1921 wurde der Council on Foreign Relations gegründet als Lobby der Weltmarkt- und weltmachtorientierten New Yorker Interessen. Im Journal Foreign Affairs, eben dieses CFR, stand am 25. August 2022, wir zitieren, nach mehreren hochrangigen US-Regierungsvertretern, mit denen wir gesprochen haben, schienen sich die Unterhändler Russlands und der Ukraine vorsichtig auf die Konturen einer verhandelten Übergangslösung geeinigt zu haben. Russland würde sich auf seine Stellungen vom 23. Februar zurückziehen, als es Teil des Donbass und die gesamte Krim kontrollierte. Und im Gegenzug würde die Ukraine versprechen, keine NATO-Mitgliedschaft anzustreben und stattdessen Sicherheitsgarantien von verschiedenen Staaten erhalten. Zitat Ende. Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, vormals ranghöchster deutscher Soldat und Vorsitzender des NATO-Russland-Rats, sagte im März 2023 in einem Interview, wir zitieren, vielleicht wird einmal die Frage gestellt, wer diesen Krieg nicht verhindern wollte. Russland hatte sich in den Istanbul-Verhandlungen offensichtlich dazu bereit erklärt, seine Streitkräfte auf den Stand vom 23. Februar zurückzuziehen. Also vor Beginn des Angriffs auf die Ukraine. Jetzt wird immer wieder der vollständige Abzug als Voraussetzung für Verhandlungen gefordert. Zitat Ende. Eben dieser Mann stellt dann fest, nach zuverlässigen Informationen hat der damalige britische Premierminister Boris Johnson am 9. April in Kiew interveniert und eine Unterzeichnung verhindert. Seine Begründung war, der Westen sei für ein Kriegsende nicht bereit. Zitat Ende. Wir müssen uns den Kriegstreibern in Washington, London und anderswo entgegenstellen. Mit der Wahrheit können wir sie entwaffnen. Nachdem das Buch Fremdbestimmt mit den Worten Karl Jaspers begann, endet dieses Buch mit ihnen. Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Daher ist die Unwahrheit das eigentlich Böse, jeden Frieden vernichtende. Die Unwahrheit von der Verschleierung bis zur Blindlässigkeit, von der Lüge bis zur inneren Verlogenheit, von der Gedankenlosigkeit bis zum doktrinären Wahrheitsfanatismus, von der Unwahrhaftigkeit des Einzelnen bis zur Unwahrhaftigkeit des öffentlichen Zustandes. Karl Jaspers Rede, die Voraussetzung des Friedens im Jahr 1958. Ich widme dieses Buch John F. Kennedy, James Forrestal, Charles de Gaulle, dem Verfasser des Buchs Final Judgment, Michael Collins Piper, und meinen Eltern, die es mit mir sicher nicht immer leicht hatten, jedoch meinen Weg stets unterstützten. Danke.